Vielleicht kennen einige von euch das Herbstlied von Johann Gaudenz: Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. Und ich finde, das trifft so richtig die Herbststimmung hier bei uns. Ab Oktober und jetzt besonders im November kommt zu den bunten Wäldern der graue und weiße Nebel dazu, den auch Matthias Claudius in einem Abendlied »Der Mond ist aufgegangen« erwähnt. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und der Eduard Mörike dichtet: »Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen.« Nebel, eine faszinierende Naturerscheinung, finde ich. Nicht nur ausgeprägte Romantiker nehmen diese Schönheit wahr. In der Literatur finden wir neben der Bewunderung dieser herbstlichen Naturschönheit Nebel auch noch, so dass der Nebel im übertragenen Sinn verstanden und gebraucht wird. So schreibt zum Beispiel der Dichter Hermann Hesse in seinem Gedicht »Im Nebel«: »Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein.« Dieses Gedicht ist voller Melancholie, so wie eine Nebellandschaft. Und es enthält eine ziemlich traurige Erkenntnis, nämlich: letztlich ist jeder Mensch mit sich allein, keiner kennt den anderen wirklich richtig. Leben heißt auch ein Stück einsam sein. Und diese Erkenntnis vermittelt Hesse durch dieses Bild von den Bäumen, die da so allein stehen, und man sieht nur den einen, alles andere verschwindet im Nebel. Die poetische Beschreibung des Naturphänomens Nebel, aber auch seine bildliche und übertragene Bedeutung, die finden wir auch in der Bibel. Und so lesen wir zum Beispiel im poetischen Buch Hiob, wie Gott zu Hiob sagt: »Ich war es, ich hüllte das Meer in dichte Wolken, als Windel gab ich ihm den dunklen Nebel.« Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal am Meer war, beim Seenebel, und dort spazieren gegangen ist. Wirklich ein Erlebnis. Anneliese und ich haben das mal am Meer erlebt. Es war ein Pfingsttag und wir gingen dort in Schillig ans Meer. Und dann entstand plötzlich wie aus dem Nichts über dem Meer Nebel und zog von dort her über den Strand, erreichte dann wenig später auch 20 Kilometer entfernt Jever, wo wir wohnten. Und das alles passierte unwahrscheinlich schnell. Das Meer wurde regelrecht eingehüllt. Du siehst kaum noch was davon. Und die Leute, die vor dir gehen am Strand oder dort spielen, die verschwinden mehr und mehr und werden in diese Nebelwindeln eingepackt. Ja, Gott sagt: ich war das. Ich habe den Nebel gemacht. Ja, Gott schuf den Nebel. Die Natur hat sich den Nebel nicht selber ausgedacht, sondern Gott ist der Erfinder und Schöpfer und hat dieses wunderbare Phänomen gemacht. Ich habe mich gefragt, ich schaue mal nach, was ist eigentlich Nebel? Nebel oder Dunst ist nichts anderes als eine Wolke, die Bodenkontakt hat, habe ich erfahren. Nebel entsteht genauso wie die Wolken, nämlich wenn feuchte Luft abkühlt, dann kommt es zur Kondensation. Es gibt dann auch noch eine kleine Unterscheidung zwischen Nebel und Dunst. Dunst ist wesentlich weniger dicht als der Nebel. Also wenn die Sichtweite mehr als 1 Kilometer beträgt, spricht man von Dunst. Man sagt dann auch, es ist diesiges Wetter. Und Nebel heißt es eben unter 1 Kilometer Sichtweise. Nun, die erste Erwähnung von Nebel oder Dunst in der Bibel finden wir in der Schöpfungsgeschichte im 1. Mose. Und da heißt es so, Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf die Erde und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Nebel aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen. Ja, die klimatischen Bedingungen am Anfang der Welt und der Menschheitsgeschichte waren offenbar anders als heute. Zu Anfang gab es nach biblischer Aussage nur den Nebel auf der Welt, der für die Bewässerung der Pflanzen gesorgt hat. Und der Regen kam erst später dazu. Er wird das erste Mal erwähnt in Verbindung mit der größten Naturkatastrophe der Menschheit, nämlich der Sintflut. Und offenbar hat diese Katastrophe auch klimatische Veränderungen mit sich gebracht. Nebel, also ein Schöpfungswerk Gottes. Nun wird der Nebel in der Bibel aber auch im übertragenen Sinn gebraucht, um uns manches anschaulich vor Augen zu malen. Gott benutzt dieses Nebelbild, um uns geistliche Wahrheit zu vermitteln. Ich habe mal nach diesen Nebelworten in der Bibel gesucht und möchte mit euch teilen, was ich da entdeckt habe. Nebel steht in der Bibel zum Beispiel für das Inhaltsleere, Bedeutungslose, konkret für substanzlose Worte. Worte, die inhaltsleer sind, unwichtig und unrichtig. Der gottesfürchtige Hiob zum Beispiel beklagt sich einmal über solche substanzlosen Worte. Im Buch Hiob erfahren wir, was er an Leid und Elend mitgemacht hat. Denken wir nur mal allein daran, dass alle seine Kinder durch einen fürchterlichen Wüstensturm getötet wurden. Und danach, heißt es, kamen seine Freunde zu ihm und versuchten ihn zu trösten in seinem Leid. Und da musste sich Hiob zum Beispiel Sätze anhören wie folgenden, Hiob 8. Deine Kinder haben sich versündigt und darum hat Gott sie bestraft, wie sie es verdient haben. Oder als Hiob später sein Leid klagt und auch Gott anklagt, sagen seine Freunde, du untergräbst das Fundament des Glaubens. Es ist deine Schuld, die dich so reden lässt, auch wenn du sie mit schlauen Worten leugnest. Diese Worte der Freunde entsprachen aber überhaupt nicht der Wirklichkeit. Das war nicht die Wahrheit. In Wahrheit hatte Hiob seine Kinder sich überhaupt nicht versündigt. Das stellt Gott auch fest hinterher, dass Hiob ein gerechter Mann ist. Ihr Tod und Hiobs Leiden waren gar keine Strafen Gottes, sondern hatten einen völlig anderen Grund, waren für Hiob eine Glaubensprüfung. Und daraufhin sagt dann Hiob zu seinen Freunden genau dieses. Euer Trost ist nichts als Dunst. Eure Antworten bleiben Betrug. Wir würden heute vielleicht sagen, alles, was ihr mir als Trost verkauft, das ist nur heiße Luft und mehr nicht. Euer Trost besteht aus Nebelworten, Worte, die substanzlos sind. Sie treffen gar nicht zu und deshalb sind sie auch nicht hilfreich, sondern ärgerlich, weil sie die Wahrheit verdrehen. Ich dachte, ihr hättet Worte für mich, die Gewicht haben, die mir in meinem Leid Zuversicht geben und mir helfen, meine Zweifel zu besiegen. Worte, die mich aufbauen und innerlich wieder ins Gleichgewicht bringen. Ja, kurz, die mich trösten. Aber da ist nichts als Dunst. Von euch kommt nichts Hilfreiches. Trost als Dunst oder heiße Luft erfahren immer wieder Menschen, die einen Trauerfall in der Familie erleben oder eine chronische Krankheit haben und darunter leiden. Leider sind Worte von Freunden und Bekannten und auch von Fremden in Krisen und Notlagen nicht immer hilfreich. Manchmal könnte man sie auch tatsächlich als Dunst bezeichnen. Nicht zutreffend, belanglos, ohne wirkliche Bedeutung. Das können durchaus auch fromme Worte sein und christliche Zitate oder auch Bibelworte, die ohne Einfühlungsvermögen gesagt werden, die auf den blauen Dunst hin gesagt werden. Das bedeutet ja ohne genaue Kenntnis der Situation und deshalb eben oft unsensibel sind. Aber zum Glück gibt es auch die andere Erfahrung, dass Menschen uns durch Gottes Geist geleitet Worte sagen, die inhaltsschwer sind, eben kein Dunst, sondern voller Substanz und sehr zutreffend sind. Und solche Worte, die oft auf biblischer Erkenntnis beruhen, die ewige Substanz haben, die trösten wirklich und verpuffen nicht so schnell wie heiße Luft oder eben blauer Dunst. Lasst uns Gott darum bitten, dass wir trösten lernen, ohne Nebel zu verbreiten. Ein zweites biblisches Beispiel für substanzlose Worte sind Worte, die manche Prediger verbreiten. Der Apostel Petrus zum Beispiel warnt uns in seinem zweiten Brief davor. Im zweiten Petrus lesen wir dieses: Wasserlose Quellen sind diese falschen Lehrer, Nebelschwaden, die der Sturm vor sich hertreibt. Denn alles, was sie von sich geben, ist hochtrabendes, leeres Gerede. Petrus prophezeit uns hier, da werden Leute auftreten mit dem Anspruch, Gottes Wort zu predigen und zu erklären. Das sind aber falsche Bibellehrer. Wörtlich nennt er sie Pseudolehrer. Das heißt, sie mögen sich christliche Verkündiger und Theologen nennen, aber sie verbreiten geistlose Lehre. Lehre, die man im Deutschen ohne H schreibt und dafür mit Doppel-E. Lehre, substanzlose Worte. Und dann gebraucht Petrus für diese Verkündiger zwei Bilder, um sie zu kennzeichnen. Einmal vergleicht er sie mit wasserlosen Quellen. Also da gehst du zum Brunnen, aber der ist leer und trocken. Du bist durstig nach wahren und hilfreichen Worten von Gott, die dich neu beleben, aber leider kommt da nichts. Da redet einer und redet, aber dein Durst nach Gott und nach Worten, die dich geistlich aufbauen, wird gar nicht gestillt. Und es wird dir was als Wort Gottes verkauft, das es gar nicht ist. Wasserlose Quellen, das ist die reine Enttäuschung für jeden, der im geistlichen Sinn Durst hat und auf solche Leute hört. Ja, und das zweite Bild ist eben dies, sie sind diese Lehrer wie Nebelschwaden, die der Sturm vor sich her treibt. Da wird das Gleiche gesagt, nur mit einem anderen Bild, eben einer anrollenden Nebelwolke, die der Sturm so übers Land fegt und die so eine große Enttäuschung ist für das dürre, trockene Land, das dringend Feuchtigkeit gebraucht hätte, aber da bleibt gar nichts hängen. Du hast die Hoffnung, wenn du den Nebelprediger anrollen siehst, oh, jetzt gibt es geistliche Erfrischung, die meinem Glauben wachsen lässt. Aber was passiert? Nach der Predigt, die du gehört hast oder dem Artikel, den du gelesen hast, bist du enttäuscht. Denn alles, was der Mann oder die Frau von sich gibt, war leeres Gerede. Manchmal mag sich das ganz intelligent anhören und auch rhetorisch gut verpackt sein, aber es ist geistlich substanzlos und leer. Leer in dem Sinn, dass eben nicht Gottes Wort gesagt wurde, sondern nur allgemeine Lebensweisheiten verbreitet wurden oder auch politische und psychologische Erkenntnisse und Themen kommen. Und immer wieder wird dabei das Wort der Bibel einfach nicht ernst genommen, sondern sogar noch durch eigenwillige Deutung entkräftet oder entwertet und umgedeutet. Wenn ich zum Beispiel mal das Wort zum Sonntag mir anhöre oder auch eine Kurzandacht im Radio höre oder samstags bei uns die Zeitung aufschlage und diese Andacht lese, dann geht es mir manchmal genauso, dass ich mich frage, wo ist hier eigentlich das Wasser des Lebens, das mein Herz und meinen Glauben erfrischt? Warum höre ich eigentlich gar nichts von Jesus? Weshalb wird mir nicht Gottes ewig gültiges Wort erklärt? Und die Mahnung, die ich für uns alle aus diesem Text höre, ist, pass bloß auf, dass du nicht auf vernebeltes Gotteswort reinfällst. Öffne dein Ohr, dein Herz nicht den falschen christlichen Verkündigern, die Nebelworte verbreiten. Und genauso sagt Gott mir, pass auf, dass du nicht selber auch Nebel verbreitest. Menschen sind wie das durstige Land, das auf den göttlichen Regen wartet. Und bitte Lasst uns sie nicht abspeisen mit platten Allgemeinwahrheiten, mit substanzlosem Gerede, wenn wir über unseren Glauben oder über Gott reden, sondern geben wir ihnen bedeutungsvolle, wichtige Worte, nämlich Gottes lebendiges, erfrischendes Wort. Aber bitte in verständlichem Alltagsdeutsch, sonst wirkt das auch nur auf sie wie ein Nebelwort. Das Bild vom Nebel taucht in der Bibel noch an weiteren Stellen auf. Und wir hören jetzt einmal auf ein Wort, das der König David uns sagt, 2. Samuel. Da erfahren wir dies. Gott hat geredet, er sprach zu mir, sagt David. Wer gerecht über die Menschen herrscht, wer das in Ehrfurcht vor Gott tut, der ist wie das Morgenlicht, wenn die Sonne aufstrahlt, wenn ihr Glanz den Nebel vertreibt, wenn das Grün aus regennasser Erde sprost. Wer gerecht über die Menschen herrscht. Das ist hier jetzt ein Gotteswort, besonders für Leiter. Gott hat ihnen Wichtiges zu sagen. Menschen, die andere führen und für sie verantwortlich sind. Ob das nun Politiker, Erzieher, Chefs sind oder auch Lehrer, Gemeindeleiter und Eltern. Uns wird hier gesagt, was für ein Segen Autoritäten sind. Leiter und Leiterinnen, die ihre Aufgabe in Ehrfurcht und Verantwortung vor Gott ausüben. Das hat einen positiven Effekt, sagt uns Gott hier. Es ist wie das Sonnenlicht, das Nebel vertreibt. Nebel steht hier für das Nebulöse, Unklare, das Dinge vernebelt und verschleiert. Autorität schafft Klarheit und Orientierung, lerne ich hier. Wir hören in diesem Text, dass Gott Herrschaft, Autorität, Machtausübung positiv sieht. Gott sagt mit diesem schönen Bild vom herrlichen Sonnenlicht, das den Nebel vertreibt, dass Autoritäten sehr hilfreich sind für das menschliche Zusammenleben. Autorität ist segensreich. Und das lehrt uns auch das Neue Testament, dass es gut ist, wenn ein Volk die Autorität der Regierenden anerkennt. Wenn Angestellte sich der Autorität des Chefs unterordnen, die Gemeinde, den Gemeindeleitern, die Kinder, den Eltern. Gott weist uns so darauf hin, dass es im Zusammenleben wichtig ist, dass Kompetenzen geklärt sind und Verantwortungsbereiche zugewiesen werden und wenn klar ist, wer welche Entscheidungsbefugnisse hat und so weiter. Unsere Gesellschaft funktioniert nicht, wenn jeder das tut, was ihm in den Kopf kommt und keiner verantwortlich ist. Das bringt nur Chaos. Es braucht Werte und Regeln im Zusammenleben und auch Sanktionen, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Natürlich sind auch Vertrauen, liebevoller Umgang, aufeinander hören und so weiter nötig und wichtig. Aber es läuft nicht ohne Autoritätsausübung, die zum Wohl des Ganzen eingesetzt wird. Gute Autorität klärt Situationen und reinigt die Luft. Da fängt alles an zu leuchten. Die Sonne bricht durch und der Nebel verzieht sich. Unklarheiten werden beseitigt und man erkennt den guten Weg. Das alles aber, hören wir hier, trifft nur zu, sagt Gott, wenn du als Leiter und Leiterin deine Autorität eben nicht eigenmächtig einsetzt, sondern sie gebrauchst in dem tiefen Wissen, ich bin Gott verantwortlich. Ich höre auf ihn, nehme seine Gebote ernst und bitte ihn um Weisheit und Liebe, damit ich meinen Einfluss in guter Weise gebrauche. Gott sagt uns, wer in Ehrfurcht vor mir lebt, der wird dafür sorgen, dass in seinem Verantwortungsbereich die Sonne aufgeht und der Nebel sich verzieht. Wer seine Autorität in Abhängigkeit von mir einsetzt, trägt dazu bei, dass der Nebel von Unsicherheit und Ungewissheit sich lichtet. Die Dinge werden klarer und Neues und Gutes kann wachsen, so wie das Grün aus regennassem Erde sprost, wie es in unserem Text ja hier heißt. Also hab keine Angst davor, deinen Mann und deine Frau zu stehen und Autorität zu sein und auch auszuüben, da wo Gott dich hingestellt hat. Du trägst dazu bei, dass Menschen, die dir anvertraut sind, Orientierung bekommen und dass Chaos vermieden wird, dass der Nebel sich lichtet, dass die Leute sehen, wo es lang geht und die Dinge sich positiv entwickeln. Nun ein weiterer, dritter Gedanke zum Thema Nebel. Nebel steht in der Bibel für das, was schnell verfliegt, was sich verflüchtigt. Gott sagt uns im Propheten Hosea, Kapitel 6, was soll ich nur mit dir tun, Israel? Deine Treue und Liebe zu mir ist so flüchtig wie ein Morgennebel. Sie vergeht so rasch wie der Tau vor der Sonne. Unsere Glaubenstreue und Liebe zu Gott ist manchmal wie der flüchtige Nebel. Was hatte Gott eigentlich für ein Problem mit seinem Volk Israel? Wir lesen 4 Kapitel weiter vorne in Hosea, was schief läuft und Gottes Kritik auslöste. Gott gebraucht hier für sich selbst ein Bild eines liebenden, aber enttäuschten Ehemannes, der zu seinen Kindern Folgendes sagt: Erhebt Anklage gegen eure Mutter Israel. Klagt sie an, denn sie hat so gehandelt, dass sie nicht mehr meine Frau sein kann und ich nicht mehr ihr Mann. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei aus ihrem Gesicht und von ihrer Brust entfernen. Alles, was daran erinnert, dass sie mir die Treue gebrochen hat. Also Untreue, geistlicher Ehebruch, den wirft Gott Israel vor. Die Gläubigen haben den Bund mit Gott gebrochen. Sie sind fremdgegangen. Mit wem? Mit anderen Göttern, wie zum Beispiel mit dem Wettergott Baal. Und mit seiner Gattin, der Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin Astarte. Israel hat den lebendigen Gott nicht offiziell den Rücken gekehrt, nein, sie hatten nur nebenher noch was anders laufen. Neben Gott hatten sie noch andere Mächte und Herren, die sie verehrten, von denen sie sich gute Ernten und Kindersegen erhofften, Glück und Wohlstand und Frieden und Sicherheit von diesen Götzen. Erwarteten sie das? Nein, sie lebten nicht wie die Heiden. Sie hatten nur einzelne Gebote Gottes nicht mehr ernst genommen und fanden sie wohl nicht mehr zeitgemäß. Zum Beispiel dieses Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sie meinten, die Beziehung zu Gott, ihr Bund mit Gott, würde davon gar nicht irgendwie belastet, wenn sie Gott ungehorsam wären. Hauptsache, sie gehen weiter in den Gottesdienst und verrichten treu ihre Gebete und spenden den Zehnten. Sie dachten wohl, das schadet meinem geistlichen Leben nicht weiter, wenn ich meine Liebe ein wenig aufteile und anderen Göttern auch ein wenig von dem Vertrauen zukommen lasse, das eigentlich ganz allein Gott, dem Herrn, gehört. Und diese Untreue des Volkes Israel passierte immer wieder im Lauf der Geschichte. Mal gab es eine Phase, da lebten sie mit Gott, da dienten sie ihm voller Ehrfurcht. Dann wieder entzogen sie ihm ihr Vertrauen und flirteten mit anderen Göttern. Und Gott wundert sich darüber, er ist ganz ratlos und er sagt: Was soll ich bloß mit euch machen, Israel? Die Liebe der Gläubigen zu ihrem Herrn verflüchtigte sich immer wieder so schnell und so gründlich, wie der Morgennebel verschwindet, wenn die Sonne drauf scheint. Ja, er ist Feuer und Flamme für Gott. Ja, ich liebe dich, ich verehre dich, Herr. Danke, dass du mich liebst. Und dann ruckzuck ging das, war alles vergessen, was Gott ihnen bedeutet. Diese treulose Frau Israel. Können wir hier die Parallele sehen zu unserem Leben? Ich frage mich, wie sieht es denn bei mir aus? Wie wohl bei dir mit unserer Liebe zu Gott? Mit unserer Glaubenstreue, so mit unserem Gehorsam ihm gegenüber. Muss Gott sich da auch beklagen über unsere Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit und über den ungenügenden Tiefgang im Glauben? Nun könnte man sagen, mit Götzen haben wir heute zum Glück nichts mehr zu tun. Aber stimmt das denn? Götzen müssen ja nicht unbedingt aus Stein und Holz und aus Metall sein. Ich lese auch im Neuen Testament davon, dass wir als Gläubige sehr wohl fremd gehen können und dass wir tatsächlich neben Jesus manchmal noch anderes verehren und dass wir uns dem mit Leidenschaft und Opfer bereit hingeben und damit fatalerweise Gott ja die Liebe entziehen. Der Apostel Jakobus redet zu Christen, wenn er Folgendes sagt: Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Jakobus 4. Der Apostel kritisiert also hier: Eure Liebe gehört nicht ungeteilt Gott, ihr handelt an ihm wie Ehebrecher. Und die Frage ist, trifft das wohl auch auf uns zu, manchmal wenigstens? Hier kann jeder sich selber fragen, wie sieht das denn bei mir aus mit meiner Hingabe und meinem Vertrauen zu Gott? Wie ist das mit meiner Liebe zu Jesus und mit meiner bibeltreuen Lebensweise, die ja damit zusammenhängt? Denn darüber spricht Jesus, wenn er uns sagt, wer mich liebt, der richtet sich auch nach meinen Geboten. Natürlich, ist ja klar eigentlich, logisch. Überleg mal, ist das denn Liebe, wenn dir egal ist, was dein Geliebter sich wünscht? Und wenn du bewusst etwas tust, was der ablehnt? Liebst du ihn oder sie, wenn du meinst, du könntest dir gewisse Fehltritte erlauben und trotzdem wäre eure Beziehung noch voll intakt? Gott sagt dir und mir, wenn deine Freundschaft, eine Liebesbeziehung mit der Welt, wenn du die anfängst, dann bekommst du mich zum Feind und denk nicht, dass ich bereit bin, auf Dauer in der Dreiecksbeziehung zu leben. Du musst dich schon entscheiden, was du willst. Es ist hier nun wichtig, denke ich, zu verstehen, was das heißt, Freundschaft mit der Welt. Da hat man unterschiedliche Antworten gegeben zu dem Thema. Es heißt auf jeden Fall nicht, in einem weltlichen Verein Mitglied zu sein oder einen weltlichen, ungläubigen Freund zu haben oder ins Kino oder in die Kneipe zu gehen. Das heißt es nicht, sondern mit Welt ist hier alles gemeint, das sich gegen Gott und seinen Willen richtet. Jesus warnt uns davor, dass wir uns mit dem anfreunden, was die Bibel Sünde nennt. Dass wir das lieben, was Jesus hasst. Dass wir verliebt sind in Gedanken und Verhaltensweisen, die die Beziehung zu Jesus belasten. Das macht ihm Kummer, dass sich unsere Liebe zu ihm, unsere Glaubenstreue so schnell und leicht verflüchtigt wie der Nebel, wenn die Sonne drauf scheint. Husch, husch, weg sind sie. Gerade noch Sündenvergebung erfahren, gerade noch schöne Lobpreislieder gesungen, können wir im nächsten Moment schon wieder vergessen, dass wir mit Gott im Bunde sind. Da denken und leben wir wie die, die Gott gar nicht kennen. Dass wir so unbeständig sind, dass unsere Liebe oft ohne großen Tiefgang ist, das sollte nicht nur Gott Kummer machen, sondern auch uns selbst. Wir verlagern so leicht Zeit und Geld und Interesse und Einsatz auf andere Dinge in dieser Welt, so dass wir nicht Gott an erster Stelle lieben und vertrauen und ihn ehren und ihm dienen, sondern wir verfolgen vielmehr unsere eigenen Wünsche und Projekte, ohne groß zu fragen, ob Gott das gefällt. Was wir leider so leicht ausblenden ist, wer liebt, möchte gern dem gefallen, den er liebt. Machen wir aber unser Ding, beschädigt das immer die Liebe. Bedrückt dich das auch manchmal, dass deine Liebe zu Gott oft so flüchtig ist wie der Nebel? Was wollen wir denn tun, wenn wir diese Diagnose zustimmen? Du bist so unbeständig, du bist so schnell bereit, deine Knie vor anderen Göttern, anderen Glücksbringern zu beugen. In einem alten Lied, das ist ein Gebet, heißt es so: Mehr lieben möchte ich dich, darum bitte ich, Herr, dass deine Liebe mich prägt, mehr und mehr. Mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben, Jesus, dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Ich finde das ein gutes Gebet. Wir dürfen immer ganz ehrlich werden vor Gott und können ihm sagen, wie leid uns das tut, dass wir ihn, unserem treuen, liebenden Gott, immer wieder so behandeln, als wäre er nicht die Hauptperson in unserem Leben. Lass uns das bekennen, wie flüchtig unsere Liebe ist, wie wenig treu wir im Glauben und Handeln sind. Und wenn wir so ganz ehrlich beten, dann hören wir Gott antworten, wie es im Jesaja 44 steht: Ich habe eure ganze Schuld vergeben. Sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Wendet euch mir zu, denn ich werde euch befreien. Ist das nicht ein wunderschönes Wort von Gott? Da kann ich doch nur aufatmen. Gott verspricht mir und dir, dass er uns von aller Schuld befreit, wenn wir uns zu ihm wenden. Und damit wir das ganz tief in unserem Innern begreifen, gebraucht er nochmal das Bild vom Nebel, der sich auflöst, wenn die Sonne drauf scheint. Aber diesmal ist dieses Bild vom Nebel kein Negativbild, sondern ganz und gar positiv. Diesmal geht es darum, dass sich unsere Schuld in nichts auflöst und nicht die Liebe, unsere Schuld. Nebel steht hier im Jesaja-Vers für das, was sich in nichts auflöst. Das ist eine gute Nachricht, finde ich. Gott vergibt mir alles, auch meine Untreue, auch meine Lieblosigkeit ihm gegenüber. Gott sagt das nicht nur zu Israel, sondern zu dir und mir. Ich habe eure ganze Schuld vergeben, sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Die Sonne beseitigt den stärksten Nebel. Der löst sich auf. Solch eine Kraft hat die Sonne. Genauso ist das mit der Kraft der Vergebung. Die Schuld ist verschwunden. Weg ist sie. Hat sich in nichts aufgelöst. Der verstorbene englische Pastor Spurgeon schreibt zu unserem Jesaja-Vers Folgendes. Unsere Sünden sind wie der Nebel. Wie der Nebel mancherlei Gestalt und Schattierung hat, so sind auch unsere Übertretungen. Die Nebel haben einen irdischen Ursprung und steigen empor aus den Sümpfen unserer Natur. Was wir gesündigt haben, können wir nicht austilgen und beseitigen. Gott vergibt unsere Sünde wie der Nebel. Wie vor der Sonne der Nebel fliehen muss und der Himmel sich wolkenlos und klar über uns ausbreitet, so müssen unsere Sünden vor der Sonne der Gnade Gottes verschwinden. Und das ist ein Wunder. Stimmt. Das ist ein großes Wunder, dass sich der Nebel unserer Fehltritte durch die Liebeswärme unseres Herrn Jesus lichtet und verschwindet. Auf dem Hügel Golgatha, da beginnt das. Der Nebel verzieht sich. Gottes Sonne bricht durch und diese Gnadensonne, die scheint nun bis in alle Welt hinein und vertreibt mehr und mehr überall auf der Welt den Sündennebel, der so wie ein Schleier auf dem Leben der Menschen liegt und Gottes Gegenwart vernebelt. Wer nun Gott gegenüber zugibt, dass seine Liebe und Treue zu ihm wirklich mangelhaft ist, der wird erleben, wie die Lichtkraft dieser Sonne Jesus den Nebel der Schuld vertreibt, die das Gesicht Gottes verdunkelt. Und dann darf ich in das freundliche Gesicht Gottes sehen und die unendliche Liebe spüren, die nur er geben kann. Glauben wir es unserem Gott, wenn er sagt, ich tilge eure Schuld. Sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Wendet euch mir zu, dann werde ich euch befreien. Was für eine Befreiung. Deshalb quäl dich nicht länger mit deinem schlechten Gewissen, wegen deinem Versagen und Fehlverhalten. Das ist ganz kinderleicht, dieses Wunder der Vergebung zu erleben und anzunehmen. Wende dich einfach an Gott, bitte ihn darum. Wie gut, dass das, was Gott uns sagt und anzubieten hat, nicht im Nebel bleibt. Dass alles nicht nur heiße Luft ist, was da in der Bibel steht, sondern Substanz hat und Bestand hat. Es ist wirklich wahr. Schuld verschwindet ganz und gar wie der Nebel vor der Sonne durch Gottes Gnade. Gott, der unbestechliche Richter, wird sie nie mehr uns zur Last legen. Denn es heißt in Römer 8, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus in Liebe verbunden sind. Keine Verurteilung und auch keine Verdammnis mehr. Gott vergibt und begnadigt. Ja, durch Nebelworte hat nun Gott heute zu uns gesprochen. Und wenn wir den nächsten Nebel sehen, vielleicht erinnern wir uns an eins dieser Worte. Nehmt euch in Acht vor substanzlosem Gerede. Das ist alles nur Nebel. Autorität in Abhängigkeit von Gott eingesetzt, vertreibt den Nebel der Unklarheit und Orientierungslosigkeit. Unsere Glaubenstreue und Liebe zu Gott ist manchmal wie der flüchtige Nebel, aber auch das andere stimmt. Gottes Vergebung ist wie totale Nebelauflösung. Wollen wir darauf mit Amen reagieren? Ich sage jedenfalls Amen dazu. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Das wollen wir jetzt miteinander singen. Und in diesem Lied kommt ein zweites Bild vor. Neben dem der Nebelauflösung für unsere Schuld und Sünde wird hier ein anderes Bild gebraucht, nämlich du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer.